Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region.
Ja, guten Tag, Frau Neumann. Wir sprechen heute unter anderem über den Westerturm. Da hat die SPD ja ein Konzept vorgelegt, was sie da verändern möchte, was sie da einbringen möchte. Was sind denn Ihre Kernvorstellungen, wie Sie den Westerturm, ich sag mal so, wieder modernisieren und sanieren möchten?
Ich denke, der Westerturm ist ein Bauwerk, was Geschichte erzählt. Das ist das Wahrzeichen unserer Stadt. Und für mich und für uns als SPD ist es wichtig, dass wir hier Geschichte, Kultur und eine lebendige Innenstadt miteinander verbinden. Das heißt, aktuell haben wir einen Leerstand am Westerturm. Und unsere Idee wäre, diese leerstehenden Räume zu nutzen, um Angebote oder als Treffpunkt für Vereine, für Ehrenamtliche oder aber auch für kulturelle Angebote.
Ich erinnere mich, dass vor so, nageln Sie mich jetzt nicht auf ein Jahr vor, aber ein, zwei Jahre, da war da mal ein Coworking Space drin. Wäre auch so etwas eine Möglichkeit, die man da zukünftig erwarten würde, oder ist das aufgrund der Finanzierungsstrukturen eher schwierig?
Dass diese Machbarkeitsstudie zum Coworking Space hat ja gezeigt, dass das der Westerturm dafür von den Räumlichkeiten her nicht genug Platz bietet, sodass man an dieser Stelle diese Alternative sozusagen verworfen hat. Aber was sich, glaube ich, in dieser Testphase gezeigt hat, ist, dass es einen Bedarf an Räumlichkeiten gibt, die für Vereine und Verbände gut zugänglich sind.
Die Sanierung des Westerturms oder das, was man so daraus jetzt machen würde in der Zukunft, ist, ich sag's mal vorsichtig, momentan, so wirkt es auf mich persönlich, kein zentraler Punkt, an dem die Verwaltung momentan mit voller Energie arbeitet. Ich sehe das eher so, dass Sie als SPD mit immer neuen Anträgen da kommen und versuchen, das Thema hochzuhalten und zu wirken. Wie nehmen Sie das aus Ihrer Perspektive wahr? Ist da die Kommunikation und die Verwaltung so in Ihrem Sinne unterwegs, oder kann da mehr Druck geschehen, oder sollte da schneller gehandelt werden?
Die Verwaltung hat ja in der Vergangenheit zum Beispiel eine Begehung angeboten für die Stadtratmitglieder im Bereich des Westerturms und hat da auch sehr transparent aufgezeigt, wo sozusagen Schwierigkeiten bestehen. Die aktuelle Herausforderung ist zu klären, auf welche Höhe die Kosten sich belaufen, die diese Sanierung kosten würde. Es ist aktuell keine Heizung vorhanden, es ist keine behindertengerechte Toilette vorhanden. Der Keller ist feucht, und das sind Themen, die natürlich geklärt werden müssen. Und ich glaube, was wir als Rat und auch die Stadt in den vergangenen Jahren gelernt hat, ist, dass Sanieren im Bestand uns nicht vor Überraschungen schützt, sondern dass man dann immer damit rechnen muss, dass es entsprechend Kostensteigerungen gibt. Von daher kann ich es verstehen, dass die Verwaltung da vorsichtig herangeht. Auf der anderen Seite, glaube ich aber auch, hat dieses Wahrzeichen unserer Stadt es verdient, auch belebt zu werden und nicht nur als ein Objekt auf Fotos zu sein, sondern auch mit Leben gefüllt zu werden.
Ich frage mal ganz plakativ, wenn Sie Bürgermeisterin von Duderstadt sind, wird da dann ein Fokus drauf gelegt, und geht es vielleicht dann für Ihr Empfinden eventuell noch einen Tick schneller?
Ich habe das ja als zukünftige Bürgermeisterin nicht alleine zu entscheiden. Da ist ein Rat mit dahinter, und ich glaube, dass wir mit der Landesgartenschau dann im Hintergrund ja auch noch Mittel und Wege finden können, um Förderung zu kriegen, beziehungsweise uns dieses Themas dann im Rahmen der Planung zur Landesgartenschau auch noch anzuschauen. Ich finde es halt schade, wenn man da durchgeht, da lang geht. Es hat keine einladende Optik, und von daher hätte das für mich schon sehr hohe Priorität. Aber es gibt natürlich auch noch andere Objekte im Stadtbereich, die angeschaut und saniert werden müssen. Und von daher muss man dann an der Stelle schauen, was kann innerhalb der Verwaltung zuerst umgesetzt werden und wie kann das umgesetzt werden.
Jetzt muss ich nochmal auf die einladende Optik eingehen, weil ich habe den ja, ich glaube, druckfrisch gestern fotografiert. Also von außen sieht der halt schon so als Touri, ich bin ja nicht aus Duderstadt, kann ich schon sagen, das ist ein schickes Gebäude. Ist es da so, dass Sie sich, wenn Sie über die Optik sprechen, eher auf das Innere beziehen?
Naja, ich finde nicht, dass es gerade eine einladende Optik hat, wenn wir an diesem jetzt nicht mehr genutzten Ladenbereich vorbeigehen. Der ist auch in keiner Art und Weise freundlich ausgestaltet. Also man sieht halt, der steht leer. Was man auch sieht, sind die Tauben, die in dem Bereich auch unterwegs sind und ihre Hinterlassenschaften dann halt auch präsentieren. Und für mich fehlt an der Stelle auch, sage ich mal, so ein bisschen was Grünes. Also so ein bisschen was auch nochmal den Bereich, also auch sozusagen, wenn man durch das Westerturm durchfährt, dann so ein Stück weit freundlicher gestaltet. Da ist eine Bank, dieser Wasserablauf, aber es ist nichts, was mich jetzt einladen würde, mich da hinzusetzen, mich da wohlzufühlen.
Haben Sie da schon konkret was im Kopf oder so eine Überlegung, was Sie sich da vorstellen könnten?
Also ich würde es gerne grüner gestalten tatsächlich. Wir sind ja gerade dabei, für die Landesgartenschau auch so diverse Themen zu erarbeiten, welche Bereiche innerhalb der Stadt umgestaltet werden könnten. Und ich denke mal, dass wir uns da das Westerturm-Ensemble nochmal genauer anschauen sollten.
Sind Sie schon quasi auf das nächste große Thema gekommen, was du der Stadt beschäftigt? Die Landesgartenschau 2030. Das ist ja momentan so, ich versuche mal den Hörer und die Hörerin ein bisschen abzuholen. Es gibt da ja unterschiedliche Planungsmodule und Planungseinheiten. Die Innenstadt und der Bereich um den ehemaligen Park, der im Zuge der Landesgartenschau, also der jetzige Park, der im Zuge der letzten Landesgartenschau, der LNS-Park, entstanden ist. Das sind ja Module, die auch speziell ausgestaltet werden und wo es zu großen Veränderungen zu der Landesgartenschau kommen soll und wo auch gerade eine Ausschreibung läuft. Und wenn Sie da als Bürgermeisterin zukünftig Schwerpunkte setzen können oder dem Rat Vorschläge unterbreiten können, was wären das für Vorschläge?
Ich denke, es geht darum, die Innenstadt wohnenswerter zu machen, also gerade auch Angebote für Familien zu haben im Wohnbereich, beziehungsweise auch für ältere Menschen. Ich habe letztens ein älteres Ehepaar getroffen, die waren über 90 und die erzählten dann, die wohnen in einem Fachwerkhaus in der Innenstadt und die wohnen jetzt nur noch auf der unteren Etage, weil sie nicht mehr hochkommen in dem eigenen Haus. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was uns beschäftigen muss. Wie können wir auch die Innenstadt wieder attraktiv für Wohnen machen? Und ich glaube, dass wir da mit der Landesgartenschau auch nochmal genauer drauf hinschauen sollten. Die Innenstadt ist ein Bereich, wo gewohnt werden kann, wo aber auch natürlich sich die Geschäfte befinden, wo sich Gastronomie befindet, wo Tourismus auch stattfindet durch Rathaus und die beiden Kirchen. Und da denke ich mal, können wir noch ein Stück weit auch an der Attraktivität dieser Innenstadt arbeiten.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wenn nicht, dann sagen Sie es mir gerne, dann würde das ja bedeuten, wenn man gerade bei dem geschilderten Fall mit dem 90-jährigen Ehepaar, dass man sich dann auch umguckt, wie man zum Beispiel Förderprogramme bekommen könnte, dass man im Altbau eben gut sanieren kann und die auch den Einwohnern zugänglich macht und sozusagen Anreize setzt für die Leute, für die das möglich ist und die das machen wollen, zu sanieren im Fachwerk in der Innenstadt.
Ja, würde ich an der Stelle tatsächlich befürworten.
Okay, dann bleiben wir aber gern mal bei der Landesgartenschau. Da gibt es ja auch diverse, ich sag mal im Rat, Themen, die immer wieder diskutiert werden, hochgeholt häufig mit dem Hainbad. Wenn wir uns zum Beispiel die Bereiche angucken, die jetzt nicht im Fokus sind, also zum Beispiel die Talwiese. Sehen Sie da Potenziale, wo man noch was machen müsste? Oder würden Sie sagen, wir machen auch hinsichtlich der finanziellen Kraft, die wir für aufwenden müssen, jetzt erstmal Innenstadt und gucken dann vielleicht mal 2028, 2029, was wir noch umsetzen können?
Also das ist ja genau der Beschluss des Rates. Also der Rat hat ja beschlossen, erstmal sich auf den Innenstadtbereich zu konzentrieren und dieses weitere Modul wäre dann ja tatsächlich der Bereich Talwiese. Das ist aber abhängig von finanziellen Entwicklungen. Und von daher ist das gerade so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir gucken auch in den Bereich der Talwiese. Was ich gut und wichtig finde, ist, dass wir wieder ein Hallenbad in Duderstadt bekommen. Die SPD hat sich bereits in der Vergangenheit immer dafür stark gemacht. Wir haben damals die Fördermittel über Thomas Oppermann generieren können für die Sanierung des alten Hallenbades. Das war dann nicht umsetzbar. Es gab ja auch die Idee eines Neubaus auf der Talwiese, das war auch finanziell nicht darstellbar. Dann gab es die Idee, dass im Löwenquartier ein Hallenbad umgesetzt wurde. Da waren die Herausforderungen dann auch größer als zunächst angenommen, sodass das leider auch nicht realisiert werden konnte. Und mit dem aktuellen Entwurf bin ich sehr fein. Also ich finde diese Verknüpfung aus Hallenbad und Freibad auch in technischer Hinsicht für uns sehr zukunftsfähig und würde das auf alle Fälle unterstützen. Das Förderprogramm ist aktuell maximal überzeichnet gewesen. Wie das jetzt bei den weiteren Ausschreibungen vom Förderprogramm ist, kann man gerade noch nicht abschätzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch da hohe Bewerbungen sein werden, sodass wir da abwarten müssen, was uns an finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt wird oder was wir generieren können an Fördermitteln. Langfristig glaube ich aber, dass wir den Neubau eines Hallenbades nicht davon abhängig machen können, weil für den Alltag der Menschen in Duderstadt ist es wichtig, dass wir ein Hallenbad vor Ort haben. Ich kenne Menschen, die haben sich entschieden, nach Leinefelde zu ziehen, weil sie in Leinefelde das Hallenbad haben, weil die das jetzt schon regelmäßig nutzen und nicht immer noch dahin fahren wollen. Und da ein Umzug anstand, haben sie gesagt, okay, dann gehe ich nach Leinefelde und ziehe nicht nach Duderstadt, was eigentlich logischer gewesen wäre. Also von daher glaube ich, ist das auch das Hallenbad ein zentraler Punkt für die Lebensqualität vor Ort.
Jetzt gehe ich mal auf Wortebene und seziere quasi ganz genau. Sie haben gesagt, langfristig ein Thema für Duderstadt, dass das Hallenbad das sei. Es ist ja so, das ist ja gerade ein Thema, was jetzt aufploppt. Langfristig kann ja auch heißen, wenn wir Geld haben in 10 Jahren, gucken wir mal. Ist das dann langfristig für Sie eher langfristig im Jahr 2026 oder langfristig generell?
Also wenn es nach mir ginge, hätten wir das Hallenbad da oben saniert und hätten uns nie weiter über dieses Thema unterhalten müssen. Nein, langfristig heißt, dass wir spätestens mit der Landesgartenschau ein Hallenbad da stehen haben. Aber wir wissen auch, wir müssen ausschreiben als Kommune. Wir müssen dann Unternehmen finden, die dann auch bereit sind, das zu realisieren. Wir wissen, wie schwierig es ist, dann auch Subunternehmer heranzukriegen und das Projekt umzusetzen. Und von daher ist das ein Thema, wo ich nicht glaube, dass wir das in den nächsten Jahr umgesetzt kriegen.
Aber das ist ja verhältnismäßig für Bauen in Deutschland, ist ja bis 2030, ich meine 3,5 Jahre sozusagen, ist ja eigentlich eher kurzfristiges Thema.
Das stimmt. Also es gibt auch Beweise und Beispiele, dass es schneller geht. Ich habe das in Osterode erlebt, da gibt es die Kita Bergstraße, die da oben auf dem Kasernengelände gebaut worden ist. Das war ein privater Investor allerdings, der das dann hochgezogen hat und gebaut hat. Und das ging sowas von schnell. Das ist für mich so ein Beispiel, wie es laufen kann. Aber wie gesagt, als Verwaltung sind wir an Vergaben gebunden, dürfen wir auch nichts unterlaufen. Und von daher wird das dann leider seinen Weg gehen müssen in der Ausschreibung, in der Entscheidung. Und es muss natürlich auch ein Rat dann dahinter stehen, weil wenn der Rat keine finanziellen Mittel dann dafür bereitstellt, dann kann ich mir das als Bürgermeisterin wünschen. Ich kann es aber nicht umsetzen.
Dann ist ja ein Thema, was Sie sozusagen groß gemacht haben oder für sich groß machen im Wahlkampf auch immer, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ist mal ganz konkret gefragt, wie möchten Sie denn oder welche Impulse möchten Sie denn da setzen, wenn Sie selbst in der vorzüglichen Position sind, dem Rat zukünftig Vorschläge zu machen und eigene und mit einer Verwaltung im Rücken eigene Vorschläge auch erarbeiten können?
Also es geht um Verlässlichkeit. Es geht um Verlässlichkeit von Angeboten. Eltern, die Kindergarten oder Krippenkinder haben, müssen wissen, wenn sie ihr Kind morgens in die Einrichtung bringen, dass dieses Kind auch betreut wird und dass es nicht wieder mitgenommen werden muss. Es gibt natürlich gesetzliche Vorgaben, die Träger sind auch an Personalmindeststandards gebunden und es gibt immer mal wieder Situationen, wo auch Personal ausfällt, wo auch mehr Personal ausfällt. Dann muss es aber eine Lösung geben im Hintergrund, dass dann Ersatzkräfte bereitstehen. Die Standards, die das NKITA-G vorgibt, das sind Mindeststandards. Jeder Stadt und jedem Träger ist es benommen, sozusagen auch mehr Vertretungspersonal bereitzuhalten. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema, was wir mit den beauftragten Trägern, die Stadt selber ist ja nur Träger von 3 Einrichtungen, was dann auch besprochen werden muss, wie das umgesetzt werden kann. Weil ein nicht betreutes Kind bedeutet ein Elternteil, was nicht an seinem Arbeitsplatz erscheinen kann, bedeutet ein Arbeitgeber, der sozusagen sein Angebot nicht umsetzen kann. Und das zieht sich dann so ein Stück weit durch. Und ich kenne inzwischen auch viele Menschen, die echt verzweifelt sind, weil immer wieder diese Tagesbetreuung nicht gut oder nicht genutzt werden kann und die aber einfach nicht die familiären Ressourcen haben, das mit einer Oma, mit einem, was weiß ich, mit einer Tante oder einem Onkel aufzufangen und dann tatsächlich in der Organisation ihres Alltags massiv beeinträchtigt sind. Ich kenne Familien, die teilweise nur noch versetzt gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass die Kinderbetreuung funktioniert.
Jetzt muss ich mal aus ganz naiver Göttingen-Stadtradio-Perspektive fragen, weil ich natürlich keine Kinder in Duderstadt habe und sie nicht betreuen muss. Aber war das tatsächlich so, wenn Sie im Anfang gesagt haben, dass Verlässlichkeit, dass es wirklich schon mehrmals so Elemente gab, wo Sie sagen, das war wirklich unverlässlich, weil da konnten sich Eltern in Duderstadt jetzt nicht drauf verlassen. Kita, dass die Kinder wegen Personaldecken Problemen aufnehmen konnten und dann ab ins Auto und wieder Richtung Heimat.
Ja, vielleicht nicht ganz so drastisch, Eltern. Also es gibt ja inzwischen auch diese Kita-Apps. Also es kann auch sein, dass die Eltern dann teilweise schon im Vorfeld das erfahren haben, dass am nächsten Tag die Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Es gibt in der Regel, versuchen die Träger auch Angebote zu machen, wo dann abgefragt wird, welche Familie kann sozusagen an dem Tag die Betreuung nicht sicherstellen, welche Familie braucht unbedingt ein Angebot und wer kann das irgendwie anders leisten. Das ist hochkomplex, also da gibt es unterschiedliche Modelle, mit denen dann gearbeitet wird, um auch allen Familien gerecht zu werden. Aber wie gesagt, ganz häufig trifft es dann auch vielleicht Alleinerziehende ohne ein großes soziales Umfeld, für die es dann tatsächlich auch existenziell wird oder werden kann.
Ja, das glaube ich. Wenn du auf Arbeit sein müsstest, aber dein Kind nicht in den Kindergarten gehen kann, ist das natürlich schon eine Frage, wie du an dem Tag Geld verdienen willst. Und da stehst du natürlich auch vor dem Problem. Kannst du die 200 Euro, die du verdienen würdest, oder 100 an dem Tag in den Wind schlagen, und spielt der Arbeitgeber damit? Also erscheint mir ein sehr konkretes Problem zu sein. Gibt es da in der, ich nenne es mal Sozialpolitik oder in der Familienpolitik, weitere Punkte, wo Sie sagen, da müssten wir in Duderstadt rangehen, da haben wir Entwicklungsspielräume?
Ich sehe Entwicklungsspielräume im Bereich der Angebote für ältere Menschen. Wenn ich aktuell in Duderstadt auf der Suche bin nach einem betreuten Wohnangebot für jemanden, der jetzt noch keine Pflegestufe hat, aber gerne trotzdem sozusagen noch eine gewisse Versorgung schon möchte, dann gibt es Wartelisten, die einfach lang sind. Das hilft jetzt an der Stelle dann nicht wirklich weiter. Ich glaube, wenn man Menschen mit einer Pflegestufe hat, also Pflegeheime an sich haben wir ausreichend, wobei ja auch in der Umgebung von Duderstadt in den letzten Wochen dieses Thema heiß diskutiert wurde durch diverse Insolvenzen von Pflegeheimbetreibern. Ich glaube, Altwerden im Alter ist nochmal so ein Thema, was wir uns unbedingt auch nochmal angucken müssten, auch in Bezug auf Barrierefreiheit in der Stadt, in der Innenstadt, Barrierefreiheit in Bezug auf Angebote. Die älteren Menschen sind aktuell nicht wirklich digital unterwegs. Das heißt, wenn ich irgendwas von der Stadt brauche, gehe ich auf die Homepage oder wie mache ich das und kann ich da das online machen? Ich glaube, das ist ein großes Thema, was wir uns nochmal mit angucken müssen.
Ein weiterer Punkt, ich sag mal so, in dem Bereich Sozialpolitik ist ja auch ein Punkt, wo Sie als SPD, wenn ich das richtig vernommen habe, ich hoffe, ich habe es auch durch Aussagen von Gerald Werner, der ja sich auch, glaube ich, öffentlich für den Jugendparlament oder in die Richtung schon mal positioniert hat, jetzt einen Antrag eingebracht haben und sagen, sie wollen mehr Jugendbeteiligung. Wie ist denn die Idee dazu entstanden, die Jugendlichen dann auch mehr einzubinden? Weil das ist ja quasi schon so ein Thema, was ich sag mal, phänotypisch eigentlich bei der SPD verorte.
Naja, Das NKOMVG sieht schon vor, dass Kinder und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen sind. Wir haben aber in Niedersachsen die Thematik, es ist sozusagen keine Muss-Vorschrift, sondern es ist eine Kann-Vorschrift. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es uns auch als Stadt gut zu Gesicht stehen würde, hier Kindern und Jugendlichen zukünftig mehr Mitspracherecht einzuberäumen, zum Beispiel wenn es darum geht, wie werden Schulhöfe gestaltet, wie werden Spielplätze umgesetzt und wie ist generell, also wie fühlen sie sich generell wohl in der Stadt. Und dieser Antrag fürs Jugendparlament, das ist ja quasi nur jetzt im Rahmen nochmal hochgeholt worden, der ist ja schon mal gestellt worden und im Endeffekt muss es vielleicht auch nicht unbedingt das Jugendparlament oder der Jugendbeirat sein, sondern es geht darum, Strukturen zu haben, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ermöglichen. In der Ausschusssitzung ist es ja besprochen worden, ich war leider beruflich bedingt verhindert, aber was ich wahrgenommen habe, ist auch, dass die Stadt ja jetzt mit einem Antrag bei der Hertie-Stiftung sich sozusagen bewerben will. Das freut mich sehr, weil das war ein Hinweis, den ich an Falke geben konnte aus meinem beruflichen Kontext heraus. Da geht es darum zu gucken und für ein Jahr begleitet zu werden, um in der Stadt auch Strukturen aufzubauen. Das heißt, es wird geguckt, was gibt es schon an Beteiligungsstrukturen und wir haben ja schon Schülersprecher, die aktiv sind, sowohl an Grundschulen als auch am Gymnasium. Wir haben in der Feuerwehr Jugendliche, die aktiv sind. Wir haben in anderen Vereinen Jugendliche, die sich mit einbringen. Was aber fehlt, ist eine Verknüpfung aus meiner Sicht zum politischen Kontext. Und von daher glaube ich, ist Jugendbeteiligung an der Stelle auch wichtig, weil nur Kinder und Jugendliche, die sich aktiv einbringen können in die Gestaltung ihrer Stadt, kommen dann auch später mal wieder, wenn sie älter sind und nach dem Studium oder im Studium sind oder in der Ausbildung sind, weil sie einfach erlebt haben, dass sie vor Ort etwas bewirken können und dass sie gehört werden. Und von daher ist das für mich auch eine Standortfrage, jetzt Jugendliche, Kinder und Jugendliche gut einzubinden, um sie dann auch später im Erwachsenenalter aktiv in der Stadtgesellschaft wiederzubekommen, wenn sie dann mal weg waren zur Ausbildung oder zum Studium, was ja meistens leider die Regel ist aktuell.
Ja klar, natürlich, speziell hier Göttingen ist ja gerne auch ein Zentrum, was, ich sag mal, aus dem Umland viele junge Leute aufnimmt für Uni oder für Ausbildung. Dann wenden wir uns in der Sozialpolitik doch nochmal, jetzt waren wir schon bei älteren Leuten, wir waren bei Schüler und Schülerinnen, wenden wir uns doch nochmal wirklich kleinen Leuten zu und wirklich Krabbelalter oder Spielplatzalter, sage ich denn mal. Da habe ich gehört von Ihnen, da haben Sie konkrete Ideen und Vorschläge. Welche denn genau?
Es gibt ein Konzept, das nennt sich Spiellandschaft Stadt. Das wird bereits schon in etlichen Städten in Deutschland umgesetzt. Und da betrachtet man Spielplätze nicht als einzelne Inseln im öffentlichen Raum, sondern es geht darum, dass Kinder sich in der gesamten Stadt bewegen sollen, spielen sollen, Orte entdecken sollen und dass diese auch sicher und attraktiv für die Kinder sind. Und ein wichtiger Teil dieser Idee ist, dass Kinder mit eingebunden werden in die Entwicklung dieser Orte und auch ganz konkret befragt werden zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir mit der zukünftigen Landesgartenschau sehr gut verknüpfen können.
Stadtbevölkerung, denkt man ja heutzutage häufig auch, ist auch, glaube ich, ein Thema, was relativ gut bei der SPD angesiedelt ist oder häufig durch sie bedient wird. Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion. Sehen Sie die in Duderstadt ausreichend wahrgenommen und haben Sie, das ist eher die allgemeine Frage dann, die dahinter steckt, da Ideen oder Vorschläge, was man für diesen Personenkreis machen könnte?
Also Duderstadt ist viel vielfältiger, als es an vielen Stellen wahrgenommen wird. Wir haben sehr viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unserer Stadt und ich möchte gern deren Perspektiven auch noch stärker mit in die kommunalen Entscheidungen einfließen lassen und könnte mir vorstellen, dass hier ein Integrationsbeirat sozusagen entstehen könnte. Um aber zu verhindern, dass jetzt hier, oder ich bin kein Freund von Doppel- und Mehrfachstrukturen, ich würde das gerne mit dem Familienzentrum koppeln, dass man da gemeinsam nochmal guckt, weil da auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund aktuell Angebote nutzen, inwiefern man diese beiden Themen vielleicht auch miteinander verknüpfen können. Denn was wir auch wissen ist, dass Kinder die Chance brauchen, Sprache zu erlernen, dass Bildung im Kindergartenalter bereits beginnt, dass wir hier auch Familien begleiten müssen und dass wir auch da zum Beispiel aber auch Vereine als Angebote stärker etablieren könnten, da nochmal gezielter drauf schauen.
Also quasi wie so ein organisatorischer Vorschlagsraum für die Ideen einer bestimmten Gruppe, in dem Fall Leuten mit Migrationshintergrund.
Ja, weil ich glaube, für Menschen, die, die nach Deutschland kommen, Sprache erst lernen müssen, Kultur auch erst kennenlernen müssen, ist es, glaube ich, schon auch eine große Herausforderung. Gerade wenn wir von gleichwertigen Chancen sprechen, dann sind wir im Bereich Spracherwerb zum Beispiel von Kindern im Kindergarten, wo es besondere Angebote bräuchte. Aber wir haben auch ältere Menschen mit Migrationshintergrund und da ist dann halt einfach auch die Frage, welche Angebote bräuchten die, was würden die gerne nutzen?
Jetzt ist es ja so, dass Sie momentan noch 3 Monate haben, Pi mal Daumen, jetzt nageln wir uns mal nicht an der Woche fest. Wie planen Sie denn Ihren Wahlkampf? Was kann man da noch von Ihnen auch inhaltlich über die nächsten Monate noch erwarten?
Ich werde natürlich auch weiterhin Kontakte zu Vereinen oder Verbänden aufnehmen und mich da auch intensiv mit denen vor Ort ins Gespräch begeben, einfach um auch von denen zu hören, was sind deren Themen, was bewegt sie. Wir werden verschiedene größere Formate haben, wo sich die Bürgermeisterkandidatinnen vorstellen werden. Ich glaube, ein wichtiger Punkt wird auch noch der Haustürwahlkampf sein, beziehungsweise auch nochmal Formate in den Dörfern vor Ort, sodass ich für mich ganz klar auch nochmal mehr in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern komme, um einfach auch zu hören, was brauchen sie denn und wie möchten sie, dass Duderstadt sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ganz konkret bezogen auch auf ihren Alltag.
Das habe ich heute Morgen mal gegoogelt. Duderstadt, rund 20.000 Einwohner. Ein bisschen weniger die Kernstadt oder ein bisschen mehr sogar, also Kante, glaube ich. Weiß auch nicht, ob ich die neueste Zahl hatte. Kernstadt ist zumindest laut Wikipedia angegeben mit so Pi mal Daumen 9.000. Das heißt ja, die, ich glaube, über 15 Orte drumherum haben die andere Hälfte. Das ist ja auch enormes Wählerpotenzial. Sie selbst sind ja auch aus einem Ortsteil, also relativ stadtfern, sage ich mal. Sehen Sie da Möglichkeiten, die Leute auch in ihrer Lebensrealität abzuholen, so auch von der thematischen Verknüpfung und vom, ich sag mal so, ich kann euch nachvollziehen, Mindset?
Ja, ich kann es nachvollziehen, dass zum Beispiel Mobilität auf den Dörfern ein großes Thema ist. Ich habe 3 Kinder, die alle auch sportlich unterwegs waren oder also ein Instrument gelernt haben. Und ja, die habe ich dann auch gefahren. Und weil mit dem öffentlich-rechtlichen Nahverkehr das ab einer gewissen Zeit dann auch nicht mehr umsetzbar war. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Thema, was die Menschen in den Ortschaften bewegt. Solange wie man selber ein Auto hat, einen Führerschein hat und auch fahren kann, ist das alles denkbar, organisierbar und möglich. Schwierig wird es, wenn man noch nicht fahren darf oder nicht mehr fahren sollte. Von daher, glaube ich, spielt das Thema Mobilität im Alltag der Menschen eine sehr, sehr große Rolle.
Es ist ja so, dass ihr thematisch auch noch mal, als SPD in der Sozialpolitik vielleicht einen großen Schwerpunkt haben, den in einem, ich sag mal, Eichsfeld-Bereich, der eher politisch Zentrum-Mitte, andere Seite als links, sag ich mal, sich orientiert, auch nach links hin ein relativ großes Wählerklientel haben, was, ich sag mal, auch nach Göttingen pendelt und so vom Lebensstil sich von der Großstadt eher angleichen kann. Gleichzeitig aber auch noch häufig mit einem Auto unterwegs ist. Wie sehen Sie denn so oder blicken würden Sie denn so auf die Verhandlungen, wenn die möglich sind, mit dem Landkreis oder mit den öffentlichen Busvertretern gucken, dass man in Duderstadt den öffentlichen Nahverkehr vielleicht auch in die Zentren ausbauen kann, weil das, glaube ich, auch ein relativ großes Thema ist, weil Fahrzeiten von, ich glaube, bis 1,20 sind ja teilweise schon Punkt.
Aktuell orientiert sich ja der öffentliche Nahverkehr an den Zeiten, die für die Schülerbeförderung überwiegend notwendig sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir an der Stelle eine große Herausforderung haben, Kernstadt und Dörfer miteinander zu verbinden. Also ich weiß von meiner Tochter, die hat dann teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde in Duderstadt warten müssen, bevor sie dann weiter nach Göttingen fahren könnte, früh morgens und mittags dasselbe Thema. Es gibt Konzepte wie Rufbus oder Bürgerbusse, ich glaube in Adelebsen wurde das eine Zeit lang auch oder wird es umgesetzt. Dafür braucht es aber Menschen im Hintergrund, die das ehrenamtlich sozusagen begleiten. Ich habe gerade nicht so die Idee und ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in den nächsten Jahren seine Frequenz am Angebot großartig steigern kann. Dazu müsste man mehr Fahrer haben, mehr Busse haben und das sozusagen, wir sind ja als Duderstadt nicht die einzige Kommune, die dann sagt, wir hätten hier gerne mehr Anbindung. Deswegen bin ich da ein Stück weit verhalten und skeptisch. Was ich aber sehe, ist, tatsächlich würde ich in Duderstadt gerne ein Angebot etablieren, dass man auch ein Auto mieten kann. Wir haben sowas ähnliches wie Stadtteilauto in Göttingen und ich weiß, es gibt auch zum Beispiel in Bad Sachsa so ein Angebot, dass man, wenn man mal tatsächlich etwa ein Auto braucht, sonst seinen Alltag gut aber mit dem ÖPNV zum Beispiel bewältigen kann, dass man da die Möglichkeit hat, sich dieses Auto zu mieten, um da auch ein Stück weit flexibel zu sein.
Haben Sie schon konkrete Planungen, wenn man Sie in der Innenstadt bei Wahlkampfveranstaltungen oder so mal persönlich sprechen kann? Ist da irgendwas auch über Ihre Partei in Planung schon in den nächsten Monaten?
Wir haben ab Mitte Juni einen Laden angemietet in der Innenstadt, auf der Marktstraße, und zwar im Bereich des ehemaligen AWO-Treffs, wo wir dann auch verstärkt präsent sein werden, wo wir Gesprächstermine anbieten werden, wo wir uns als Vorstand, aber auch mit Mitgliedern treffen wollen und einfach da dann auch nochmal ein Stück weit das als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt sehen, um mit denen auch ihre Themen besprechen zu können.
Also quasi ein Ort, von dem man effektiv Wahlkampf führen kann, nehme ich so wahr. Dann noch eine abschließende Frage. Diejenigen, die Sie in Duderstadt noch nicht gut kennen, es kann ja passieren, auch bei einer relativ kleinen und familiär auf mich wirkenden Stadt. Wenn Sie sich kurz vorstellen müssten und auch von sich privat erzählen und das so in so wenigen Sätzen zusammenfassen würden, wer Sie sind, was würden Sie demjenigen oder was werden Sie demjenigen, derjenigen jetzt von sich sagen?
Ich bin dieses Jahr 50 geworden, habe 3 erwachsene Kinder, von denen noch eins aktuell in Duderstadt auch, also oder in Breitenberg mit mir lebt. Bin Sozialpädagogin, habe mein Studium mit den 3 Kindern absolviert. Das heißt, ich weiß auch, was es heißt, herausfordernde, familiärende und beruflich belastende Situationen zu erleben. Ich lebe gerne in Duderstadt, sozusagen meine Wahlheimat seit 2001. Ich habe mein politisches Engagement begonnen im Bereich Kindergärten und Grundschule als Elternbeiratssprecherin bzw. im Förderverein. Und für mich hat sich das so schrittweise nach und nach entwickelt. Und ich möchte diese Stadt gerne noch weiter mitentwickeln. Ich liebe dieses Fachwerkambiente, ich liebe dieses Fachwerk-Flair. Das ist etwas, was mich immer wieder begeistert, sowohl bei uns in der Stadt, aber auch wenn ich in anderen Städten bin. Das ist, glaube ich, gelebte Geschichte. Ich möchte gern, dass die Menschen ihren Alltag in dieser Stadt gut gestalten können, dass sie verlässliche Angebote haben und dass junge Menschen sich nach ihrer Ausbildung oder einem Studium entscheiden, wieder zu uns, also zurückzukommen, in der Stadt zu leben. Und aber auch, dass es möglich ist, in dieser Stadt gut alt zu werden, weil es entsprechende Angebote gibt, die Leben sozusagen auch ein selbstbestimmtes Leben in der Stadt ermöglichen.